Ich bin leidenschaftliche Läuferin. Ich liebe meine Joggrunden auf den Berner Hausberg. Da laufe ich im Winter durch den Schnee und sehe die Rehe. Im Frühling genieße ich den Duft des Frühlings und das satte Grün und dann immer vor mir das wunderschöne Berner Alpenpanorama. Aber leider habe ich eine Fußfehlstellung. Das heißt, ich knicke so nach innen mit dem Fuß. Und das bedeutet, wenn ich sehr, sehr viel joggen gehe, dann ist meine Sehne überlastet. Das wird sehr schmerzhaft. Und in meinem Läuferleben, da gibt es so ein immer wiederkehrendes Phänomen. Und zwar ist es so, ich gehe joggen und dann auf einmal schmerzt die Sehne. Und dann denke ich zuerst mal, nicht so schlimm. Ich mache einfach weiter. Wird schon wieder besser werden. Aber meistens wird es nicht von alleine wieder gut. Ich jogge und dann merke ich so, das, was mir eigentlich ganz, ganz viel Freude macht, was mir richtig viel Spaß macht, läuft irgendwie nicht mehr so richtig. Ich bin aber ein Mensch, der eher hart im Nehmen ist, also denke ich, Zähne zusammenbeißen, einfach weitermachen. Aber es wird nicht einfach so wieder gut, sondern irgendwann kommt der Punkt, da muss ich es einsehen, ich muss aufhören, ich muss Pause machen, ich kann nicht weiter joggen. Für mich ist das ein Bild für unser Unterwegssein mit Gott. Und zwar ist es ja auch da so, manchmal läuft alles rund. So wunderschönes, sattes Grün, Alpenpanorama, man genießt es so richtig. Aber manchmal, da fängt eine Frage an zu drücken. Und dann merkt man, mich beschäftigt was. Ich kann nicht mehr einfach so weitermachen wie bisher. Kennen Sie das, dass eine Frage anfängt zu drücken? Okay, ihr habt mein Läuferbeispiel verstanden. Und für mich ist das ein Bild für mein Unterwegssein mit Gott. Auch das ist manchmal so, eine Frage drückt, irgendwie fängt was an, mich zu beschäftigen. Und ich merke, ich kann mich nicht mehr einfach so gerade weitermachen. Und vielleicht kennen Sie das, so ein schmerzhafter Zweifel, der sich breit macht. Vielleicht fragen Sie sich, wo Gott ist in einer persönlichen Krise. Schweigt er, interessiert er sich nicht für mich oder gibt es ihn vielleicht gar nicht? Manche solcher Zweifel, die sind ja emotionaler Art. Man fragt sich, wie ist es eigentlich, hat Gott mich verlassen? Man ist vielleicht enttäuscht von Gott, weil er nicht so reagiert und so handelt, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Manches sind aber auch Fragen im Denken, die uns da umtreiben. Fragen, die uns ins Nachdenken bringen. Da hört man vielleicht im Radio eine religionskritische Sendung. Dann wird da gesagt, dass Religion also gar nicht mit Erkenntnissen aus den modernen Wissenschaften zu vereinbaren ist. Und auf einmal ist man total verunsichert. Manchmal können das aber auch gesellschaftliche Ereignisse sein, so wie wir das momentan gerade erleben. Plötzlich, da ist mitten in Europa Krieg. Und mich hat es in den letzten Wochen ziemlich umgehauen. Ich bin mit der Überzeugung aufgewachsen, dass es in Europa nicht mehr vorkommt, dass ein Land ein anderes Land einfach so grundlos überfällt, dass Städte in Schutt und Asche gelegt werden und Menschen getötet werden. Ich habe daran geglaubt, dass man Konflikte friedlich lösen kann. Und manches von meinem Weltbild ist jetzt zerbrochen. Und dabei denke ich an meine Freundin Marina, sie ist Ukrainerin, sie wohnt eigentlich in Kiew. Und am zweiten Tag des Krieges ist kurz, also ganz in der Nähe von ihrem Wohnhaus, ist ein abgeschossenes Militärflugzeug in ein Wohnhaus gekracht, worauf Marina Kiew verlassen hat. Sie ist jetzt im Westen von der Ukraine und von dort aus hilft sie mit bei der Evakuierung von zum Beispiel internationalen Studierenden und versucht über ihr Netzwerk Hilfe zu organisieren. Und mir geht es so, wenn ich mit Marina im Gespräch bin und wenn ich die Bilder sehe und höre, was da gerade passiert in der Ukraine, dann macht mich das echt fassungslos und wütend. Und ich fühle mich total ohnmächtig. Und natürlich ist es so, dass all diese Dinge auch meinen Lauf mit Gott nicht einfach unberührt lassen. Natürlich hat das alles auch Auswirkungen auf meinen Glauben, auf meine Gottesbeziehung. Und ich glaube, das ist auch genau richtig, dass das so ist. Weil es ja nicht so ist, dass mein Glaube, meine Gottesbeziehung so ein abgetrennter Bereich in meinem Leben ist, der gar nichts mit dem Rest meines Lebens zu tun hat. Es ist ja nicht eine fromme Sonderzone, die nichts erschüttern kann, sondern ich wünsche mir gerade, dass meine Gottesbeziehung so ein integraler Bestandteil von meinem Leben ist. Dass die Dinge, die in meinem Leben passieren und mein Glaube, dass es zusammengeht und sich gegenseitig ja, inspiriert und befruchtet. Das heißt dann aber auch, wenn die Grundfesten von meinem Weltbild erschüttert werden, dann lässt das auch meine Gottesbeziehung nicht kalt. Und wenn etwas in meinem Leben schmerzt, dann wird es auch Auswirkungen auf meinen Glauben haben. Und wenn was im Denken nicht zum Glauben passt, dann ist die Frage, wie ich das miteinander vereinbaren kann. Damit der Glaube an Jesus nicht eine fromme Sonderzone meines Lebens ist. Ich glaube, diesen Weg zu gehen, das kann manchmal richtig anstrengend sein. Es kann Kraft kosten und verunsichern. Weil es heißt vielleicht auch, sich nicht mit den Antworten, mit den altbekannten Antworten zufrieden zu geben. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Weil im Bild vom Joggen gesprochen könnte man sagen, wenn ich mich rechtzeitig um die Schmerzpunkte kümmere, dann stehen die Chancen gut, dass ich fit bin, bereit bin für einen Langstreckenlauf. Und genauso will ich ja auch in meiner Gottesbeziehung nicht einfach nur fit sein für einen kurzen Sprint, sondern ich möchte gewappnet sein für einen Langstreckenlauf, wo ich auch Täler und Durststrecken bewältigen kann. Der erste Schritt für mich heißt es dabei, Fragen und Zweifel willkommen zu heißen. Manchmal, davon haben wir vorhin schon gehört, da haben Fragen und Zweifel einen schlechten Ruf. Und vielleicht haben Sie das auch selber schon erlebt, dass Sie gedacht haben, ja, also irgendwie, wahrscheinlich bin ich die einzige Person, der es so geht. Alle anderen, die scheinen problemlos einfach so glauben zu können. Für die scheint das kein Problem zu sein. Irgendwas stimmt wahrscheinlich mit mir nicht. Oder Sie haben sogar erlebt, dass andere Sie für Ihre Zweifel verurteilt haben. Ich bin aber der Überzeugung, dass wenn Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist, dass das bedeutet, dass er all unseren kritischen Fragen standhält. Mich beeindruckt es, dass Jesus uns im höchsten Gebot dazu auffordert, ihn mit dem Verstand zu lieben. Und wenn er das tut, dann heißt das ja gerade, dass er uns dazu auffordert, kritische Fragen und Zweifel nicht einfach wegzudrücken. Im Gegenteil. Gott liebt es, wenn wir ihm seinen Gedanken nachforschen, wenn wir überlegen und uns Gedanken machen. Gott liebt es, wenn wir ehrlich vor ihm sind und offen mit ihm teilen, was uns bewegt. Die Bibel ist übrigens voller Geschichten von Menschen, die gezweifelt haben. Abraham, der hat den Verheißungen Gottes immer wieder nicht geglaubt und das Schicksal in die eigene Hand genommen. Elia hat viel mit Gott erlebt und trotzdem liegt er verzweifelt unter einem Busch und will einfach nur sterben. Und die Jünger von Jesus, nachdem Jesus auferstanden ist, da begegnen sie ihm auf einem Berg. Und dann steht da, einige aber zweifelten. Und was macht Jesus? Der schickt die Zweifler nicht einfach weg, sondern der sendet alle aus. Genau diese Jünger sendet Jesus aus. Und auch in der Kirchengeschichte, da finden wir ganz viele Promis, für die der Zweifel dazugehört hat, die mit Gott gerungen haben. Martin Luther hat existenzielle Zweifel gekannt. Mutter Teresa, die ist für viele eine Glaubensheldin und dennoch erzählt sie in Interviews immer wieder davon, wie sie eine dunkle Nacht erlebt, wie sie die Nähe Gottes gerade nicht spürt. Wir sehen, für die meisten Leute gehören Zweifel und kritische Fragen dazu, zu unserem Unterwegssein mit Gott. Wie gesagt, in den letzten Wochen hat mich das sehr beschäftigt, wie ich das, was in der Ukraine gerade passiert, mit meinem Glauben an Gott irgendwie in Einklang bringen kann. Und dazu möchte ich jetzt noch was sagen. Wenn es mir so geht, dass ich mich ohnmächtig fühle, so wie jetzt angesichts des Kriegs, wenn mich offene Fragen und Zweifel plagen, dann habe ich immer wieder die Tendenz, dass ich mich zurückziehe aus dem Gespräch mit Gott, dass ich aufhöre zu beten, weil ich mich einfach ohnmächtig fühle und weil ich es so schwierig finde, Worte zu finden. In letzter Zeit habe ich es neu entdeckt, mit den Psalmen zu beten. Die Sprache von den Psalmen, die ist ja ganz konkret. Die sprechen sehr konkret von der Realität des Bösen. Die kennen die Realität solcher Lebenserfahrungen Und dann klagen sie Gott an, ganz offen, warum er schweigt, warum er nichts tut, warum er nicht eingreift, obwohl er doch ein Gott ist, der auf der Seite der Armen und Schwachen steht. Wenn es in der Bibel jetzt nur so harmlose Texte von einem lieben Gott geben würde, dann fände ich sie ziemlich weltfremd. Aber in der Bibel, da begegnen mir emotionale Texte von emotionalen Menschen, die sich wirklich mit der ganzen Bandbreite ihrer Emotionen an Gott wenden. Und mir zeigt es in so einer Situation, ja, Gott, der hält wirklich die ganze Wucht auch meiner Gefühle aus. Gott hält meine Wut aus, meine Enttäuschung aus, meine Trauer und meine Ohnmacht. Und damit muss ich mich nicht etwa verstecken, sondern wenn mir selber die Worte fehlen, dann kann ich mir Worte der Psalmen leihen. Und dennoch habe ich in den letzten Wochen gemerkt, bei allem Schmerz, bei aller Ohnmacht finde ich auch Hoffnung. Ich finde Hoffnung im Blick auf Ostern, im Blick auf die Auferstehung von Jesus. Und zwar nicht, weil ich dann denke, ah ja schön, da wird mir ein schönes Leben ganz persönlich nach dem Tod versprochen. Nein, wegen der Auferstehung, weil die Auferstehung eine globale Perspektive hat, weil es um eine neue Welt geht, in der Gerechtigkeit herrscht. Das mit Ostern und mit der Auferstehung, das heißt ja nämlich, dass Gott wiederkommt und dass er unsere Ordnung auf den Kopf stellen wird, dass er eine gerechte Ordnung schaffen wird, dass die Gewinner von jetzt nicht länger automatisch auf der Siegerseite stehen, aber dass den Opfern von Krieg und Gewalt, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und wenn das mit der Auferstehung stimmt, dann sind das für despotische Mächte, dann sind das schlechte Nachrichten für sie, weil Auferstehung ja heißt, dass sich die Mächtigen einmal werden verantworten müssen vor Gott, wenn er kommt und die Welt neu macht. Und damit ist der Glaube an die Auferstehung immer auch ein Angriff, eine Kritik an bestehenden ungerechten Machtstrukturen. Und für mich ist dieser Glaube an die Auferstehung wie so ein mutiger Dennoch-Glaube. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Am Ende, da sitzt kein Herrscher dieser Welt auf dem Thron, sondern da sitzt Jesus auf dem Thron. Und dann wird er mit den Maßstäben seiner neuen Welt den Opfern Recht geben und die Täter zur Rechenschaft ziehen. Oder wie Gustav Heinemann einmal gesagt hat, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Das mit der Auferstehung, dieser Glaube daran, der ist für mich aber nicht nur so eine ferne Zukunftsmusik, sondern mit der Auferstehung und durch die Auferstehung rechne ich gerade damit, dass jetzt schon in diese alte Welt immer wieder was hineinbricht von der Kraft der Auferstehung von Jesus. Ein bisschen so wie in der Dämmerung, wo sich das Licht noch nicht so richtig durchsetzen kann, wo aber Lichtstrahlen in die Dunkelheit hineinbrechen. Und diese Lichtstrahlen sind ein bisschen wie Vorboten des neuen Tages. Vorboten davon, dass am Ende nicht die Dunkelheit gewinnen wird, sondern das Licht. Und sie sind Vorboten davon, dass wir nicht der Nacht entgegengehen, sondern dem neuen Tag. Und wenn wir in diesen Tagen ungeduldig darauf warten, dass Gott eingreift, dass die Waffen schweigen und dass die Gewalt ein Ende hat, dann erleben wir es, dass trotzdem immer wieder schon vom neuen Licht etwas in die Dunkelheit hereinbricht, dass etwas von der Auferstehungskraft sichtbar wird. Ich glaube, oft passiert es klein und unscheinbar und selten spektakulär. Aber für mich wurde es zum Beispiel deutlich neulich, als ich bei einem Gebetstreffen war, online über Zoom, mit Leuten aus ganz Europa, auch mit einem Russen und Leuten aus der Ukraine. Und dann hat der Kollege aus Russland hat sehr offen erzählt von seinem Schmerz, von seiner Scham. Er hat sich bei den Geschwistern bedankt, dass sie ihn überhaupt als Bruder anerkennen. Und er hat gesagt, dass er jeden Tag seinen Kollegen in der Ukraine anruft und fragt, wie er für ihn beten kann. Und dann habe ich das erlebt, dass in diesem Zoom-Gebetstreffen Russen und Ukrainer füreinander gebetet haben. Meine Freundin Marina, die erzählt mir, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen, die haben entschieden, in der Ukraine zu bleiben, weil sie sagen, sie wollen Hilfe leisten, sie wollen dort unterstützen, wo sie das tun können. Und ich bewundere sie für ihren Mut und ihren Einsatz, in dieser Situation zu bleiben. Und immer wieder, da erzählt sie mir, dass sie es erlebt in diesen Tagen, dass Menschen in ihrem Umfeld nach Jesus Christus fragen, dass sie ihre Herzen öffnen für ihn, dass sie mitten in der Dunkelheit bei Jesus Kraft und Trost und Zuversicht finden. Da staune ich drüber. Und mir geht es so, dass ich gerade in diesen Tagen nicht aufhören möchte, solche dennoch Geschichten zu erzählen. Geschichten, wo etwas von der Auferstehungskraft hineinfällt in unsere Welt, wo Licht hineinfällt in die Dunkelheit. Und dann frage ich mich auch selber, wie ich persönlich Teil einer solchen Geschichte werden kann, wie durch mich ein Stück weit Licht in die Dunkelheit hineinkommen kann. Ich habe Ihnen ein bisschen Anteil gegeben an ein paar Gedanken dazu. Sie sehen das. Ich bin noch am Suchen und am Ringen, wie ich diese schwierigen Entwicklungen in Europa, wie ich das einbeziehen kann in meinen Glauben an Jesus. Und ganz sicher, ich habe noch viele offene Fragen und gewisslich Antworten auf alles gefunden. Aber ich entdecke Perspektiven, Perspektiven, die mir Kraft geben für diesen Lauf mit Gott, für das Unterwegssein mit Gott. Und genau das wiederum macht mich dann mutig. Es macht mich mutig für das Unterwegssein in einer Welt, die, wie wir sehen, gerade eine sehr, sehr herausfordernde Welt ist. Amen. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück. Da können Sie gerne auch manches von dem, was Sie gehört haben, nochmal nachwirken lassen und dann gerne kritische Fragen stellen, Ihre Zweifel äußern. Ich freue mich über Ihre Fragen. Dann gleich in der Rückfragerunde.
So, vielen Dank für die Fragen. Wir gucken mal die am höchsten bewertete. Kann man die auf Monitor auch sehen? Sonst lese ich sie so ein bisschen klein, aber ich kann sie auf jeden Fall mal vorlesen. Die Frage lautet, hat Gott absichtlich Knickfüße in Anführungsstrichen in seine Schöpfung eingebaut, damit wir nach ihm fragen?
Hat Gott absichtlich Knickfüße in die Schöpfung eingebaut? Genau, die Frage bezieht sich darauf wahrscheinlich, ja, ist es vielleicht so, dass es Schmerz, dass es Leid in unserem Leben gibt? Ist es von Gott so gewollt, das Design, dass wir dann nach ihm fragen? Ich denke, dass es öfter tatsächlich so ist, dass wenn wir durch solche Krisen gehen, dass Menschen dann tatsächlich nachfragen nach Gott, dass es sie aufmerksam macht, dass sie fragen danach, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Es gibt zu der ganzen Frage nach dem Leid, gibt es ganz verschiedene Ansätze, wo man versucht, es ein bisschen so zu lösen. Ich glaube, keiner kann die Frage wirklich beantworten. Aber ein Ansatz, den es schon ganz lang seit der alten Kirche gibt, der geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung, dass uns das Leid ja aufmerksam macht auf Gott, dass es uns in gewisser Weise fragen lässt nach Gott. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach kommt es immer wieder vor. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen eine grausame Vorstellung dann sozusagen von einem Gott, der das Leid schickt, damit wir dann nach ihm fragen und auf ihn aufmerksam werden. Und es gab manche Dinge, die passieren im Leben und die Sie vielleicht auch persönlich schon erlebt haben, die sind definitiv so grausam, dass man sagen würde, also wenn so ein Gott sowas jetzt einfach so schickt, dann ist er echt ein Gott, der ein ziemlich grausamer Gott ist. Und deshalb denke ich, dass wir daran viel mehr sehen, an solchen Dingen, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, dass wir in einer gebrochenen Welt leben, in einer kaputten Welt leben. Und mich tröstet es, dass in der Bibel Gott selber, Jesus Christus selber zu diesen Dingen sagt, dass er selber leidet an einer Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte, dass er selber damit ringt und dass er selber darunter leidet und dass er selber sagt, ich möchte eines Tages diese Welt neu machen und zwar sie verwandeln in eine Welt ohne Schmerz und ohne Trauer. Also ich glaube, manchmal fragen Leute in schwierigen Situationen tatsächlich, bringt es sie ins Fragen nach Gott, und manche würden die Frage vielleicht auch so für sich beantworten und sagen, es war wie ein Weckruf, vielleicht auch von Gott. Und trotzdem denke ich, es ist nicht so, dass Gott ganz bewusst zack einfach so jedes Leid schickt, sondern dass es Symptom ist einer Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte, an der Gott selber leidet, gelitten hat und wo er es verspricht, das einmal wegzunehmen und neu zu machen.
Danke. Ich denke, die nächste schließt fast ein bisschen daran an, also wenn man die Zweifel jetzt so sieht, wie kann ich es schaffen, dass mein Glaube eher wächst, wenn ich Zweifel zulasse und dass mich die Zweifel nicht eher wegbringen von Gott?
Ja, super Frage, passt wunderbar, finde ich, zu dem Thema. Wie kann ich das schaffen, dass ich trotzdem dranbleibe an Gott? Ich glaube, dass diese Einstellung, die in der Frage geäußert wird, dass die schon ein ganz wichtiger Schritt in diese Richtung ist. Nämlich zu sagen, ich möchte es eigentlich, ich möchte dranbleiben, ich möchte Zweifel nicht irgendwie zu einer Lebenseinstellung machen oder vielleicht zynisch werden über meinen Zweifel, sondern ich möchte dranbleiben. Und ich glaube, ich finde es ganz, ganz wichtig, also es gibt ja verschiedene Arten von Zweifel, vielleicht ein bisschen mehr so das Denkerische im Kopf, dann gibt es aber auch sehr das Emotionale, wo man vielleicht durch eine Krise gegangen ist. Also das Allerwichtigste finde ich, egal was es ist, das nicht irgendwie wegzudrücken und zu ignorieren, so wie ich beim Joggen mit der Sehne, sondern das Problem, die Sache wirklich anzugehen, darüber ins Gespräch zu kommen, vielleicht zu einer Seelsorgerin, zu einem Seelsorger zu gehen, zu einem guten Freund, damit nicht allein zu bleiben, sondern das auszusprechen, mit Menschen darüber zu reden, sich nicht zu schämen. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe, wenn es vielleicht was Denkerisches ist, es gibt eine ganze Reihe von guten Ressourcen zu unterschiedlichen Themen, wo man forschen kann, nachdenken kann. Es gibt tolle Gesprächspartner und ich finde es ganz wichtig, nicht allein damit zu bleiben, sondern das Gespräch zu suchen, die Auseinandersetzung damit zu suchen. Ich glaube, dann ist es eine Chance zu wachsen, auch gerade in der Gottesbeziehung durch solche Krisen und schwierige Zeiten. Und schließlich würde ich auch einladen, damit auch letztlich im Gespräch mit Gott selber zu sein. So wie wir das zum Beispiel sehen in den Psalmen, wo die Leute schonungslos klagen, wo sie Gott anschreien und sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn es vielleicht ist, täglich diesen Psalm 22 oder einen anderen Klagepsalm zu beten, einfach dran zu bleiben am Gespräch mit Gott, weiterhin ja, das Gespräch mit Gott zu suchen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, in Gottesdienst zu gehen auch, wo es ja auch irgendwie Möglichkeiten sind, Gott wieder neu zu begegnen. Und da würde ich einladen wollen, einfach dran zu bleiben, es nicht wegzudrücken, sondern sich mit den Themen und Fragen auseinanderzusetzen und das Gespräch zu suchen.
Gut, und dann, was, wenn sich dann die Zweifel aber bestätigen? Das wäre jetzt die dritte Frage.
Ja, das finde ich jetzt gar nicht so leicht, darauf jetzt zu antworten, weil das für mich wie nochmal eine Frage wäre, also welcher Zweifel bestätigt sich oder was steckt da jetzt vielleicht dahinter? Ich könnte mir vorstellen, oder ich kenne das auch ein bisschen aus Gesprächen oder aus eigener Erfahrung, wenn sich die Zweifel bestätigen, dann könnte das sein, dass man vielleicht in einer Situation wirklich sagt, ich bin enttäuscht von Gott, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also vielleicht heißt es auch, meinem Gottesbild oder meine Vorstellung von Gott, da hat in gewisser Weise eine Täuschung vorgelegen und ich muss das revidieren. Also ich würde es mal versuchen, in die Richtung ein bisschen zu beantworten. Wenn es was ganz anderes dahinter stand, hinter der Frage, kommen Sie gerne nochmal auf mich zu, nachher beim Kirchcafé, dann mache ich nochmal einen anderen Versuch. Aber ich denke, dass es in so einem Prozess tatsächlich sein kann, dass sich zum Beispiel unsere Einstellung dazu ändert, zum Beispiel wie Gott mit uns im Leid umgeht. Und dass man merkt, ah ja, ich habe früher vielleicht gedacht, ich weiß nicht was, wenn ich mich gut verhalte und guter Christ bin und so weiter, dann läuft in meinem Leben schon alles rund und dann wird Gott mich segnen und dann werde ich ein blühendes Leben haben. Und es kann sein, dass durch gewisse Lebenserfahrungen solche Dinge zusammenbrechen, solche Einstellungen zusammenbrechen und dass ich auch mein Bild von Gott ein Stück weit neu konstruieren und neu zusammensetzen muss. Und da kann es sich sein, dass man vielleicht bei manchen Dingen sagt, ja, früher habe ich das so und so gesehen, habe ich vielleicht auch Gott so und so erlebt, aber heute muss ich sagen, ich habe da nochmal zu einem anderen Verständnis vielleicht von der Frage und von dem Thema gerungen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass unser Glaube ja ein lebendiger Glaube ist, ein Glaube ist, der nicht statisch ist von irgendwie der Jugendzeit bis ins hohe Alter. Ich glaube, das ist wichtig, dass sich da Dinge im Prozess und so wie das Leben auch ja, uns bewegt, dass manche Dinge da auch dann sich verändern und eben wieder neu zusammengesetzt werden, eben so, dass es stimmig ist, wie leben wir, was erleben wir und wie leben wir unsere Beziehung zu Gott in all dem.
Vielen Dank, das waren jetzt die Top 3 Fragen. Wir haben noch zwei weitere, die würde ich aber eher dann ins Kirchencafé noch vertagen, die durchaus auch spannend sind. Wir warten seit 2000 Jahren auf die Auferstehung der Welt, da muss sich Putin wohl keine Sorgen machen, dass Gott ihn zu Lebzeiten noch in die Quere kommt. Und die andere Frage auch aktuell, wie kann ich als Christ zum Zwiespalt stehen zwischen Aufrüstung und Friedensbewegung? Ja, also herzliche Einladung, das auch entweder mit Heike oder untereinander nachher im Kirchencafé zu besprechen. Danke für die Fragen, danke für die Antworten und wir singen nochmal gemeinsam.